Tisch führen wir jetzt Gespräche. Es ist ja auch angekündigt worden von Julian selber, dass er im April wahrscheinlich eine Entscheidung über seine Zukunft treffen wird.
Der FC Bayern steht zum ersten Mal seit dem Gewinn im Jahr 2020 wieder im Halbfinale der UEFA Champions League und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayern-Woche. Die Saison 2023-24, sie bleibt also für die Bayern am Leben und das nicht irgendwie, sondern mit zwei absoluten Knallerspielen gegen Real Madrid. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich auch heute wieder an meiner Seite unseren teils galaktischen Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger begrüßen darf. Grüße dich, Kumbi.
Boah, das war ein Einstieg. Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Heute soll es natürlich sehr ausführlich über das gestrige Rückspiel gegen Arsenal gehen. Du warst vor Ort und hast alle möglichen Eindrücke dazu auch noch Dutzende O-Töne gesammelt. Das wollen wir jetzt in Ruhe alles besprechen, haben dazu dann natürlich auch noch mindestens ein Auge auf die Trainersuche der Bayern geworfen. Also wie immer eine pickepackevolle Folge. Ich hoffe, du freust dich.
Ich freue mich immer. Aber wenn es was zu reden gibt und man sich nicht irgendwelche Themen aus der Nase ziehen muss, macht es natürlich umso mehr Spaß. Und wir sind ja ganz nah dran am Spiel, rein zeitlich gesehen.
Ja.
Von dem her gibt es viel zu besprechen.
Dann lass uns direkt loslegen mit einer Frage, die wahrscheinlich allerspätestens seit gestern Abend sehr viele Menschen in Fußball-Deutschland beschäftigt. Und zwar kommt es eigentlich zu einem Wembley-Finale 2.0 zwischen Bayern und Dortmund. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich würde mich sehr freuen, aber ich bin noch skeptisch, weil Real Madrid natürlich, das hat man auch gegen Man City gesehen, die haben einfach den Touch, die haben einfach diese Ausstrahlung, die haben einfach, weiß nicht, die haben einfach ein Korn mehr bei sich im Tank. Aber ich hoffe natürlich aus deutscher Sicht, dass wir ein deutsches Finale erleben, ja.
Nicht nur die Bayern, auch der BVB, wie gesagt, hat es ins Halbfinale geschafft. Auch ein spektakuläres Spiel gegen Atletico Madrid gewesen am Dienstagabend. Jetzt warten, du hast es eben schon angedeutet, zwei ganz, ganz schwere Brocken. Real auf die Bayern, PSG auf Dortmund. All das wollen wir natürlich jetzt in Ruhe besprechen und nochmal auf gestern Abend zurückblicken mit den ganzen O-Tönen und so weiter. Deshalb jetzt unsere erste Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ich habe das Spiel gestern vom Fernseher verfolgt und es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, würde ich mal sagen. Wie hast du es im Stadion wahrgenommen?
Ja, war so. Und das, glaube ich, kommt auch dadurch, dass die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. Wenn wir die Auswärtstorregel noch gehabt hätten, dann hätte ja Arsenal, glaube ich, hätte ein bisschen mehr machen müssen, weil man eben zu Hause zwei Tore kassiert hat gegen die Bayern. Mit Anpfiff wären die Bayern quasi weiter gewesen und so war es absolut egalisiert und so lief es dann auch in der ersten Halbzeit. Also die Bayern haben auf der linken Seite Saka wunderbar ausgeschaltet. Den Fehler haben sie ja in London gemacht, dass sie das nicht richtig hinbekommen haben. Lag wahrscheinlich auch am Personal oder ganz sicherlich auch am Personal. Und die zweite Halbzeit war natürlich dann getragen von Emotionen, von Spannung. Die Fans sind dann auch nochmal gekommen und bei so einem Rasenschach wie in der ersten Halbzeit, da merkst du halt dann, dass die Zuschauer, ich sage jetzt nicht gelangweilt, aber die wollen natürlich dann den Punch und die wollen, dass da sich was rührt. Und das war in der zweiten Halbzeit deutlich mehr zu spüren. Aber insgesamt tolle Stimmung in der Allianz Arena, war auch ein kleiner Sieg der Fans.
Du hast das Personal eben gerade schon angesprochen, deswegen lass uns doch vielleicht chronologisch mit der Aufstellung eigentlich schon ein bisschen davor starten. War so eine kleine Überraschung, dass auf der linken Seite Masraoui sozusagen davor Guerrero gestartet hat, jetzt kein Tell zum Beispiel, der offensiver gewesen wäre oder Musiala rückt nach außen und Thomas Müller beginnt, sondern die waren beide auf der Bank. Am Ende hatte man das Gefühl, es war vielleicht einer der entscheidenden Schachzüge, um in diesem Genre zu bleiben, von Thomas Tuchel, da, wie du es eben angesprochen hast, ja diese rechte offensive Seite, die halt so viele Probleme noch im Hinspiel bereitet hat von Arsenal, total, ja nicht total kalt gestellt, aber über weite Strecken dominiert wurde.
Ja, also Saka war bei weitem nicht so dominant wie im Hinspiel in London. Es war natürlich eine etwas defensivere Ausrichtung durch Masraoui und durch Guerrero, weil man diese Liniensprinterei von Alphonso Davies nicht mehr hatte, aber die konnte er im Hinspiel ja auch nicht ausspielen, musste sich immer wieder von Serge Gnabry da helfen lassen. Von dem her war das ein richtig guter Schachzug von Thomas Tuchel. Er ist natürlich auch durch die Verletzten-Miserie ein bisschen dazu gezwungen worden.
Klar.
Aber ich fand, Nusair Masraoui hat das sehr, sehr gut gemacht, hat dann immer wieder in den richtigen Momenten den Weg nach vorne gesucht und hat sich wirklich ausgepowert. Der hat ja dann in der 75., also in der 73. hat er angezeigt, ich muss raus, und in der 75. durfte er dann auch runter. Job erledigt.
Du hast es eben schon gesagt, jetzt letzte Frage nochmal dazu. Er wurde natürlich, war es jetzt nicht mehr unglaublich viele Optionen, wie sagt Coman, Gnabry beide verletzt, dazu Davis gesperrt jetzt in dem Spiel. Es wären ja aber mit Tell und unter anderem Thomas Müller zwei offensivere Varianten da gewesen, um halt von vornherein sozusagen die Statik ein bisschen zu verändern. Hat es dich da schon überrascht, dass man ja in so einem Spiel jetzt Tell vielleicht nicht die Möglichkeit von Anfang an gegeben hat?
Hat mich nicht überrascht. Ich habe unter der Woche auch einen Text geschrieben, keine Chance für Tell, weil dem natürlich noch so ein bisschen nachhängt, wie er da in Freiburg aufgetreten ist und da Joshua Kimmich sträflich allein gelassen hat. Das habe ich auch gestern dann bei der Fan-Talk-Schalte zu Thomas Helmer und Co. gesagt. Der ist einfach zurzeit hinten dran, nicht weil ihm Thomas Tuchel nicht vertrauen würde, sondern weil er ja nicht mehr diese Leichtigkeit hat und auch nicht mehr, ja, das hat Thomas Tuchel dann auch in Rom noch gesagt, ihm fehlt so ein bisschen zurzeit die Fähigkeit, innerhalb von 10 Minuten etwas aufzustellen. Und die andere Sache, Thomas Müller, ich denke, Thomas Tuchel wollte sich keinesfalls einen starken Jamal Musiala hinter Harry Kane wegnehmen lassen. Und das wäre ja so gekommen, du hättest Thomas Müller in die Mitte stellen müssen, dann wäre Jamal Musiala auf links ausgewichen und dann hättest du den defensiv viel mehr gefordert und du brauchtest aber gegen Arsenal einen offensiv starken Jamal Musiala.
Den hast du bekommen, zumindest meiner Meinung nach. Gestern auch in den Zweikämpfen sich wieder unglaublich aufgerieben, haben wir beide im Hinspiel schon zueinander gesagt. Also was der in Zweikämpfen ja sich auch defensiv aufreibt. Ich erinnere mich in der ersten Halbzeit die wahrscheinlich größte Chance der Bayern durch Masraoui eben, wo er die Grätsche, also Musiala jetzt im Mittelfeld mit so einem langen Bein diesen Ball noch wegspitzelt, dass es überhaupt erst gefährlich wird dann über Guerreiro und Masraoui am Ende. Mein Fazit eigentlich gestern für mich vorm Fernseher war, den Unterschied hat gestern weder individuelle Klasse gemacht, noch nicht mal unbedingt meiner Meinung nach irgendwie Heimspiel-Auswärtsspiel, sondern wirklich die Geschlossenheit als Team aufzutreten. Hast du das im Stadion ähnlich wahrgenommen?
Ja, und das war ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer so die Stärke der Bayern. So einen richtigen Superstar hatten die Bayern eigentlich.
Ja, mit Kane hätte man, also
ja,
hätte man schon
aber
mal
so eine prägende Figur wie Messi oder Ronaldo hattest du in München natürlich Eigentlich nie. Und das war ja immer die Stärke der Bayern, dass du auf einem sehr hohen Niveau einen breiten Kader hast, eine breite Struktur in der Mannschaft hast. Also ein Stefan Effenberg war ja, als die Bayern 2001 die Champions League gewonnen haben, auch kein Weltstar. Also ich hoffe, Effe verzeiht mir das jetzt, wenn er das hören sollte.
Nimmt er die übel. Aber, muss ja noch ein bisschen was einzahlen am Wochenende irgendwann beim Doper, wenn du da bist.
Ja, genau. Aber das war noch nie das Ding der Bayern, dass sie eine Galionsfigur haben, sondern dass sie immer aus der Breite des Kaders kommen.
Und gestern, ja, was Neues nicht in dieser Saison, haben wir schon ein, zwei Mal gesehen, die Bayern sehr, sehr tief stehen. Zumindest in der ersten Halbzeit, teilweise mit allen 11 Mann hinterm Ball direkt am eigenen Strafraum. Also es wirkte so ein bisschen zurückversetzt in die Guardiola-Jahre, wo man die Gegner eigentlich genauso an die Wand gespielt hat, beziehungsweise nicht an die Wand gespielt hat, sondern so tief in die eigene Hälfte reingedrückt hat. Joshua Kimmich, den hast du danach dann zu befragt und ihn so ein bisschen ja auch versucht zu locken, ihn zu fragen, hey, ist das vielleicht aktuell förderlich für euch, nicht mehr diese dominante Rolle ausüben zu müssen, sondern so ein bisschen tiefer stehen zu können? Das hat er dazu gesagt.
Ja, vielleicht ein Stück weit schon. Wir haben natürlich schon ein paar Spieler, die bei Konter sehr, sehr gefährlich sind. Dementsprechend ist es ein bisschen einfacher, die Geschwindigkeit zu nutzen, wenn man tiefer steht und dann übers Umschalten kommt. Gerade wenn dann der Gegner wiederum tief steht, ist es schwieriger, die eigene Geschwindigkeit dann einzusetzen, weil die Räume ein bisschen enger sind, man weniger Räume hat. Dementsprechend, ja, vielleicht tut uns das im Moment ganz gut.
Das ist ganz interessant, wie er das jetzt schildert, besonders mit diesem Argument, wir haben halt vorne unglaublich schnelle Spieler. Leroy Sané natürlich mit als erstes Beispiel, Musiala aber genauso, auch ein Guerreiro ist flink auf dem Bein. Und wir tun uns einfach auch mal leichter damit, wenn halt der Gegner uns gewisse Räume bietet und wir nicht immer gegen eine Wand anspielen müssen, was jetzt auch ja teilweise in der Bundesliga auch nicht funktioniert hat, was dann auch nicht gut aussah, wenn du halt gegen tiefstehenden Gegner gespielt hast. Ja, warum nicht den Spieß einfach mal umdrehen und damit erfolgreich sein?
Auf alle Fälle, also die Bayern haben Dominanz gegen Erfolg eingetauscht. Und das Interessante ist, dass sie in Dortmund und auch zu Hause gegen Stuttgart, wo man ja doch auf beeindruckende Art und Weise beide Male gewonnen hat, da haben sie das gleiche Spiel abgezogen. Da hatte ja Stuttgart in der Arena Ballbesitz von, keine Ahnung, zwischenzeitlich mal 50 oder 60%.
Ja.
Also
ja, gestern nach den ersten 15 Minuten Arsenal fast 70% Ballbesitz gehabt.
Also nicht Bayern-like, aber am Ende zählt das, was hinten rauskommt. Und wenn du dann im Halbfinale stehst, dann hast du recht. Klar gibt es ein paar Leute, die dieser Bayern-Dominanz hinterher trauern, aber es geht halt zurzeit offenkundig nicht.
Man versucht dann halt Lösungen über dieses Geschlossene zu finden. Und das war, ich habe mir gestern aufgeschrieben in der Halbzeit, Rasenschach hast du es eben auch schon genannt, wurde im Fernsehen gestern natürlich auch häufiger benutzt. Und ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, wer das erste Tor macht, wird gewinnen. So, es wirkte so nach dem
Motto,
wer hier zum ersten Mal einen Fehler anbietet, beziehungsweise eine Lösung findet für halt eben dieses, ja, auf taktisch gesehen sehr, sehr hohen Niveau für dieses Spiel, der kriegt das am Ende über die Bühne. Und meiner Meinung nach hat man gestern nach dem 1:0 der Bayern wirklich versucht, also man hat gesehen, Arsenal hat nicht aufgegeben, aber die haben keine Lösung mehr und beziehungsweise keine Antwort darauf mehr gefunden.
Ja, das ist das, was Thomas Müller im Heimspiel gegen Köln danach angedeutet hat. Hat gesagt, man hat bei Arsenal im Hinspiel schon gemerkt, wenn wir es ihnen schwer machen, dann finden die auch keine Lösung. Wenn man hart in die Zweikämpfe geht, dann ist Arsenal auch nur eine Fußballmannschaft. Und sie haben natürlich auch von der Persönlichkeitsstruktur und von der Erfahrung her auch nicht die Breite zu bieten wie Bayern. Das ist ja immer wieder besprochen worden, dass Arsenal eben nicht diese Champions-League-Erfahrung hat, wie viele Bayern-Spieler. Darauf hat Thomas Tuchel gesetzt und darauf hat er zu Recht gesetzt.
Gibt es am Ende vielleicht diese Saison einfach zwei Bayern-Gesichter, beziehungsweise nicht nur zwei Bayern-Gesichter, sondern zwei Bayern-Teams eigentlich? Das eine Team, wie es in der Bundesliga auftritt, das andere Team, wie es in der Champions-League auftritt?
Ja, es scheint so. Also
die Champions-League-Saison ist ja wirklich, wenn man jetzt mal durchgeht, bis auf vielleicht das Spiel in Rom, teilweise das gegen Kopenhagen zu Hause, allerdings warst du war die Messe schon längst gelesen.
Das Heimspiel gegen Kopenhagen, da war es bitterlich kalt und darf man mal unentschieden spielen.
So, ja. Ansonsten ist es ja wirklich von vorne an bis zum Ende jetzt eine super Champions League-Saison, bis zum aktuellen Stand.
Ja, die Bayern zeigen, dass sie sich auf den Punkt dann doch irgendwie konzentrieren können und wenn es dann halt noch um was geht, dann sind sie da, aber das Thema muss man natürlich schon hinterfragen, was da in der Bundesliga und im Pokal los war, weil das ist auch nicht Bayern-like und Jan-Christian Dresen, der CEO, hat es gestern gesagt, die Bundesliga ist unser Brot- und Buttergeschäft. Den Spruch hat er sich ein bisschen von Karl-Heinz Rummenigge abgeschaut oder abgehört, der hat das auch immer gern gesagt. Die Bayern müssen in der kommenden Saison schon auch wieder in der Bundesliga liefern, also man kann sich nicht nur auf die Champions League ist das Glamouröseste. Aber die Bayern sollten schon wieder vom eigenen Selbstverständnis an den Punkt zurückkommen. Zielsetzung, deutsche Meisterschaft ist Pflicht. Pokal, Finale oder Titelgewinn wäre auch sehr schön. Und in der Champions League schauen wir mal, ob wir es bis ins Halbfinale schaffen. Das ist immer so.
Ja.
Das war ja die Regel der letzten Jahre.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt die erste Halbfinalteilnahme seit dem Gewinn 2020, jetzt die letzten drei Male immer im Viertelfinale ausgeschieden, in ganz unterschiedlichen Konstellationen, teilweise sehr bitter, teilweise verdient, also wirklich, du hattest alles dabei. Jetzt war gestern, du hast es eben, oder wir beide haben es schon kurz angesprochen, unter anderem diese linke Seite, so ein entscheidender Faktor für diesen Sieg, die ja Thomas Tuchel am Ende so zusammengestellt hat und auch an sich hatte man das Gefühl, er hat aus dem Hinspiel gelernt. Also Arsenal, diese Waffen, die Arsenal hatte, unter anderem halt Saka auf der rechten Seite, ein sehr, sehr, ein Ødegaard, der immer wieder zwischen diesen Linien sozusagen sich bewegt hat, der gestern von Conny Leimer wahrscheinlich noch bis auf die Toilette verfolgt worden wäre. So wie so ein Kettenhund war der
andere. Conny Leimer fand ich toll, der hat sich eine gelbe Karte abgeholt und das hat ihm aber dann nochmal Schwung gegeben. Ja. Also der wurde dann noch giftiger in den Zweikämpfen, ohne unfair zu werden. Also das war schon beeindruckend, wie Conny Leimer eine gelbe Karte, wo du ja normalerweise dann vorsichtiger wirst, in Power umgesetzt hat.
Du siehst du. Dementsprechend eigentlich auf die Frage, auf die ich gerade hinauskommen wollte, wie groß schätzt du den Anteil von Thomas Tuchel am Sieg gestern an? Beziehungsweise also, es ist ja schon bemerkenswert, dass er es dann doch hinbekommt, auf diesen entscheidenden Punkt, wie du es eben gesagt hast, dieses Team so einzustellen, dass jeder für jeden kämpft und auch jeder für jeden da ist. Und auch Personalentscheidungen plötzlich anscheinend dann wieder deutlich, das also eine richtige Auswirkung haben.
Nochmal, Thomas Tuchel ist ein guter Trainer. Das habe ich hier im Podcast nie anders gesagt. und an seinen taktischen Fähigkeiten ist er in München vermutlich nicht gescheitert. Da gab es ganz andere Faktoren. Aber das hat ja auch Matthias Sammer beim Hinspiel, glaube ich, gesagt. Wir müssen unsere deutschen Trainer, unsere deutschen Spieler auch mal ein bisschen nach vorne bringen und denen Vertrauen schenken. Und das Vertrauen, das Thomas Tuchel von den Bayern-Bossen bekommen hat. Denen ist ja auch immer wieder empfohlen worden von außen, jetzt muss der Tuchel gehen. Also vor dem Rom-Rückspiel muss er gehen, nach dem Rom-Rückspiel muss er gehen. Nach dem Arsenal-Hinspiel muss er gehen. Also dem wurde ja ständig...
Schon ein Wunder, dass er heute nicht gehen muss eigentlich.
Genau, richtig, weil jetzt geht's ja gegen Real Madrid, da braucht man nochmal einen neuen Impuls. Also da haben die Bayern-Bosse Gott sei Dank Ruhe bewahrt.
Glaubst du, oder wie viel Genugtuung vielleicht steckt in ihm drin nach diesem Sieg?
Ha, da ist er gestern vom Kollegen Nico Linner von der Bild-Zeitung gefragt worden, ob Genugtuung in ihm drin steckt. Und er hat ein bisschen giftig geantwortet und hat gesagt, naja, also die ganze Kritik, die kommt ja von euch, von den Medien. Was nicht ganz stimmt, weil Fans und Verantwortliche und intern wird natürlich auch kritisiert oder kritisch hinterfragt. Ich glaube schon, dass ein bisschen Genugtuung in ihm drin ist, weil der Mann ist ehrgeizig, der Mann ist selbstbewusst, der hat für die Dellen in dieser Liga immer die Verantwortung übernommen und deswegen gebührt ihm auch natürlich zu Recht Ruhm, wenn er die Bayern ins Halbfinale führt. Und also man hat ja gesehen, dass die Taktik richtig war, dass die personellen Entscheidungen richtig waren, dass er einen Thomas Müller draußen gelassen hat. Das ist ja auch immer so eine schwierige Entscheidung in München.
Klar.
Er hat es durchgezogen und hat damit Erfolg und deswegen darf er sich natürlich den Erfolg auch auf die Fahnen schreiben.
Und als letztes Thema dazu, vielleicht passend zu diesem ganzen Rundumbild, posten die Bayern gestern Abend ganz spät aus der Kabine noch ein Foto, auch ein Video später noch von den feiernden Spielern, aber ein Foto, wo die Mannschaft sozusagen sich freut und Thomas Tuchel ganz, ganz vorne in der Jubelpose.
Und Leon Goretzka zeigt seinen Bizeps.
Da hast du wieder drauf geachtet. Ich habe erstmal auf Thomas Tuchel geachtet, weil ich das schon bemerkenswert fand, weil ich kann mich persönlich jetzt nicht daran erinnern, so ein Bild von ihm in einer Kabine, zumindest in der Zeit der Bayern, schon mal gesehen zu haben. Und die Überschrift, glaube ich, bei fast allen, oder die Unterschrift, eher gesagt, Kommentare waren darunter eigentlich nur, sieht so eine gespaltene Kabine aus.
Ja, das Bemerkenswerte war ja, dass normalerweise bei solchen Fotos die Trainer immer so im Anzug an der Seite stehen und die Spieler so ein bisschen glänzen lassen. Aber ich glaube, da ist so viel Druck von Thomas Tuchel abgefallen, dass er sich dachte, hey, ich mache jetzt hier den Partymeister. Ich gehe jetzt in die erste Reihe und ball die Fäuste, hat er sich absolut verdient.
Sehe ich auch so. Du hast eben schon angesprochen, die Glanzleistungen der Spieler, die sozusagen die Spieler in den Fokus stellen, wollen wir jetzt nämlich auch nochmal ganz in Ruhe in unserer zweiten Rubrik.
Der Spieler des Spiels.
Da haben sich gestern natürlich einige aufgetan für den Spieler des Spiels. Ein, zwei haben wir auch schon angesprochen. Die Frage an dich also, für wen würdest du dich denn am Ende entscheiden? Wer war dein Spieler des Spiels?
Ich muss schon wieder Joshua Kimmich sagen.
Also
das klingt ja so. In der letzten Folge, glaube ich, habe ich ihn auch zum Spieler der Woche oder Spieler des Spiels ernannt. Aber wenn du so einen wuchtigen Kopfball hinkriegst, als Rechtsverteidiger dich da nach vorne schleichst, der hat ja selber gesagt, da fühlte sich keiner für mich zuständig. Aber beeindruckend war vor allem in der ersten Halbzeit seine Seriosität. Er hat einfach seinen Job gemacht, hat sich da nicht auf irgendwelche Spielchen eingelassen, war immer fokussiert und von dem her, auch er hat sich das Lob absolut verdient, weil er hat ja auch einiges auf die Mütze bekommen in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, ich fand es überraschend eindeutig gestern, wie unter anderem Sami Khedira bei den Kollegen von DAZN nach dem Spiel, also nicht nur ein Loblied, sondern also eine absolute Brandrede auf Joshua Kimmich. Ja,
fast schon eine Abrechnung mit allen anderen
TV-Experten. Ganz genau, mit allen Kritikern.
Und Matthias Sammer hat das ja auch schon in London getan, wo er Joshua Kimmich nach vorne gestellt hat. Und ich möchte mein Licht jetzt mal ein bisschen unter dem Scheffel hervorholen. Wenn man sich meine Texte in den letzten Wochen und Monaten durchliest, ich war jetzt auch kein großer Kritiker von Joshua Kimmich, vielleicht für die Leistung in Freiburg, aber ansonsten dieser Switch auf die rechte Außenverteidigerposition, die hat er angenommen und die Leistung spricht für sich.
Ich fand das ganz spannend, um noch ganz kurz bei Kimmich zu bleiben. Also A, hat er gestern meiner Meinung nach auch in der ersten Halbzeit auch deutlich mehr zu tun bekommen, als es noch im Hinspiel war. Also wo er wirklich alles über die linke defensive Seite der Bayern gekommen ist, war es ja teilweise gestern ein komplett umgedrehtes Spiel. Also Martinelli, der linke Flügelstürmer von Arsenal, war ja viel mehr eingebunden. Und da hat Kimmich ordentlich zu tun gehabt und ist trotzdem, wie du es eben gesagt hast, super souverän gemacht. Also auch wenn er nicht mein Spieler des Spiels ist, da kommen wir gleich dazu, kann ich deine Wahl sehr gut verstehen. Ich möchte auf diesen ganz kurzen Punkt von der Khedira-Aussage von gestern. Und zwar hat mich eine Sache dazu, fand ich sehr interessant, da hat er gesagt, der Fußball, der Leistungssportfußball ist am Ende des Tages in einer Karriere immer gerecht. Das heißt, du bekommst immer am Ende das, was du auch verdienst. Hat Joshua Kimmich, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, einfach viel zu lange, viel zu wenig verdient? Oder viel zu wenig bekommen für das, was er verdient hätte?
Das denke ich schon. Das denke ich schon und das liegt natürlich auch daran, dass er durch seine Persönlichkeit und auch durch seine Leistungen, die er immer wieder gebracht hat, da liegt die Latte natürlich höher. Und er ist ein deutscher Spieler, er ist ein deutscher Nationalspieler, er ist ein deutscher Hoffnungsträger und da wird natürlich gerade bei Bayern München nochmal mit einer ganz, ganz, ganz genauen Lupe drauf geschaut, weil er ja schon, also geht jetzt dann ins 10. Vertragsjahr bei den Bayern, ja. Er gehört ja zum Inventar. Ich kann mich noch erinnern, bei seiner Vorstellung hat er sich verplappert und hat den Abschied von Bastian Schweinsteiger quasi geleakt, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht offiziell war. Er hat auch medial
Das würde so ihm heute nicht mehr passieren. Also er hat schon dazugelernt.
Nee, also ich bin kein Kimmich-Fanboy, ich bin von keinem Spieler Fanboy, aber ich halte große Stücke auf Joshua Kimmich.
Ist es vielleicht, letzte Frage zu Kimmich jetzt zu der Thematik, dann wollen wir ihn gleich auch nochmal ganz kurz hören, er hat auch nochmal gestern was gesprochen sozusagen. Ist es vielleicht jetzt wirklich diese Umschulung in Anführungszeichen, wieder auf die Rechtsverteidigerposition, die ihn in der Nationalmannschaft auf der einen Seite, das haben wir hier auch schon besprochen in mehreren Folgen, aber jetzt auch wieder bei den Bayern, ja, vielleicht endlich wieder diese Unantastbarkeit, dass er wieder diese Unantastbarkeit bekommt, denn da hatte man ja schon ein bisschen das Gefühl, dass zumindest in den letzten ein, zwei Jahren auf der Sechserposition, er hat trotzdem sehr, sehr viel gespielt, aber diese absolute Chefrolle, diese Unantastbarkeit, die ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen. Gewinnt er die gerade, obwohl er eigentlich aus dem Zentrum nach außen rückt, gerade trotzdem wieder ein bisschen zurück?
Ja, ist ein interessantes Phänomen. Normalerweise redet man ja immer davon, dass die zentralen Mittelfeldspieler so die Bosse sind, weil die haben überall ihre Finger drin und haben den kürzesten Weg in jede Ecke des Spielfelds. Und als rechter Außenverteidiger, das hat Joshua Kimmich auch während der Europameisterschaft im Jahr 2021 mal gesagt, da ist natürlich der Einfluss begrenzt. Aber wenn du dir Philipp Lahm anschaust, oder wenn du dir David Alaba in seiner Anfangszeit anschaust, als linker Außenverteidiger.
Die hatten schon Einfluss.
Die hatten schon Einfluss. Und es hat was mit Persönlichkeit zu tun. Die Leistung muss natürlich stimmen, aber du kannst auch auf der Außenverteidigerposition Einfluss nehmen.
Dann sag ich nochmal ganz kurz zum Abschluss, wer meiner Meinung nach gestern sehr großen Einfluss
genommen
hat.
Ich sehe es schon kommen. Ich nenne immer die offensichtlichen Spieler des Spiels und dann kommst du mit so Spezialitäten. So.
Was glaubst du denn, wen ich genommen habe?
So Raritäten für Feinschmecker.
Wen glaubst du denn, wen ich genommen habe? Ich muss ja auch mal irgendwas anderes anbieten hier. Wir können ja nicht beide immer die ganze Zeit nur der gleichen Meinung sein.
So oft waren wir gar nicht einer Meinung, aber was könntest du jetzt sagen? Conny Leimer hast du schon gelobt. Eric Dier.
Oh, wäre auch spannend gewesen, aber hätte ich jetzt nicht genommen tatsächlich. Ich habe.
Darf ich noch schnell sagen, warum ich Eric Dier so toll finde?
Bitte.
Weil der ja quasi 3,50 Mark gekostet hat und als Backup geholt wurde und jetzt da mit Matthijs de Ligt wirklich einen tollen Job macht.
Das ist absolut richtig. Also er hätte es auch, nochmal, es hätten gestern einige verdient gehabt, Spielerspiel zu sein. Die linke Seite haben wir gelobt, Conny Leimer haben wir gelobt. Ich habe mich jetzt allerdings mal für einen entschieden, wo ich das Gefühl habe, dass er jetzt auch seit ein, zwei Wochen wieder deutlich körperlich präsenter ist, der mir im Hinspiel schon gut gefallen hat, der jetzt nicht für die Riesenaktion dort bekannt ist oder jetzt auch gestern nicht der spielentscheidende Mann war und trotzdem meiner
Meinung
nach... Kommt
zum Punkt!
Leon Goretzka. Und zwar, weil ich finde, dass er gestern genau das gezeigt hat, was ihn über diese 2020 Jahre so eigentlich so außergewöhnlich gemacht hat, wo er seinen Körper plötzlich entdeckt hat sozusagen
während
und aufgepumpt
Corona.
Hat. Dass er unglaublich körperlich gespielt hat. Also so robust und so entscheidend robust. Also nicht hölzern, dass du da irgendwie durchs Mittelfeld stolperst und dir eine gelbe Karte nach dem anderen abholst, sondern richtig für Eindruck sorgst, auch beim Gegner. Und das gegen Spieler wie Rice, wie Ødegaard, die halt wirklich auch einen gewissen Körper mitbringen und gewisse Präsenz auch im Mittelfeld. Und da fand ich ihn gestern so wichtig, entscheidend die Szene 94. Minute, wo er dann nochmal einen Sprint ansetzt und wirklich eine unglaubliche Grätsche.
Hatte zwei richtig gute Grätschen in der Schlussphase.
Also
ja.
Wirklich. Und deswegen sage ich, schade mit seinem Kopfball, hätte auch schon das 1-0 machen können, da wäre er vielleicht noch offensichtlicher der Spieler des Spiels gewesen. Aber meiner Meinung nach gestern eine super Performance und zum Glück so ein bisschen wieder in die Richtung, wie wir es ja auch hier in dem Podcast gesagt haben, wie man es ihm wünscht nach der Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft, dass er danach mit der Leistung wieder nach oben geht. Und das ist meiner Meinung nach zumindest gestern und auch im Hinspiel passiert.
Ich kann dir nicht widersprechen.
Das finde ich schön. Freut mich irgendwie.
Wir diskutieren da auf hohem Niveau. Also Kimmich und Goretzka sind beide okay als Spieler des Spiels.
Absolut richtig.
Auch noch gegen Rice,
ja,
der ja eine hochgelobte Holding Six ist.
Viele sehr, sehr hochgelobt bei Arsenal London, muss man ehrlich sagen. Wir wollen jetzt auch gar nicht den Gegner irgendwie kleinreden oder irgendwas. Wie gesagt, die haben gestern, besonders erste Halbzeit, mit dem Ball ein ansehnliches Spiel gemacht. Die haben einfach in beiden Spielen meiner Meinung nach für die Häufigkeit ihres Ballbesitzes viel zu wenig draus gemacht. Also das kann man natürlich die Bayern loben für die super Defensivleistung, und anderen Seite muss man Arsenal wahrscheinlich auch ein bisschen kritisieren und sagen, hey, also für das, was ihr A, für ein Personal auf dem Platz habt und B, wie häufig ihr eigentlich im letzten Drittel wart, kann ich mich jetzt nicht an so unglaublich, wie die hatten erste Halbzeit ein paar Abschlüsse, aber da waren jetzt ja keine 1000%iger dabei.
Nee, da war jetzt keine Chance dabei, wo du sagst, die muss doch rein oder sowas. Also Manuel Neuer hatte auch alles im Griff.
Maxim.
Manuel Neuer war am Anfang, also da hat er wirklich versucht, alles spielerisch zu lösen. Da hat auch einmal Matthijs de Ligt einmal so abgewunken, so nach dem Motto, knall doch die Kugel einfach mal nach vorne. Also es war schon arg optimistisch teilweise, aber das ist Manuel Neuer.
Wer im Emirates Stadium im Stand von 1-0 oder 1-1 sozusagen den Ball plötzlich hochlupft, wenn Kai Havertz einen mit Vollsprint anläuft, also ich glaube, den juckt gar nichts mehr. Also der hat ein Nervenkostüm, das kriegen wir beide nicht mehr zusammen.
Der hat einen Ruhepuls von 30.
Das ist ja unvorstellbar. Lass uns nochmal eben, um diesen letzten Bogen zum Arsenal zu bekommen. Max Eberl hat nämlich gestern was ganz Interessantes, du hast ihn in die Richtung gefragt, sozusagen dazu gesagt, zu dieser langen Debatte, Farmers League, so wie die Bundesliga ja häufig in England genannt wird, also ein bisschen so Ausbildungsliga, ja, da schicken wir unsere 18-jährigen Talente hin und dann kommen die hier halt wieder her, wenn sie richtig hohen Fußball spielen sollen.
Hat Erling Haaland nicht mal irgendwie Bauernliga gesagt oder
ja,
sowas?
Ja, sowas. Also es kommt alles in die Richtung. Erling Haaland übrigens gestern ausgewechselt worden, was auch ihm, glaube ich, noch nicht so häufig passiert ist, tatsächlich in dem Champions League Viertelfinale. Könnte für Antonio Rüdiger gesprochen haben. Ich habe das Spiel nicht so häufig gesehen. Ich habe nur die Auswechslung gelesen und dachte mir, ha.
Antonio Rüdiger wird in Spanien, habe ich letztens gelesen, toujours von allen Medien als Neuner-Killer bezeichnet oder sowas.
Ui.
Also der hat auch ein Standing in Spanien, das deutlich höher ist als in Deutschland.
Dreht sich wieder, ne? Also schließt sich wieder der Kreis.
Ich kann für mich wieder sagen, ich habe Antonio Rüdiger beim Länderspiel,
jetzt kommst du,
beim Länderspiel gegen die Niederlande, habe ich ihm die Note 1 gegeben.
Ah, ja, ja. Viel Selbstbeweihräucherung, aber ist auch
na,
schön.
Tut mir leid.
Ist auch in Ordnung.
Also wenn ich mal recht habe, dann muss ich das auch ein bisschen nach außen kehren.
Ich habe dich als galaktischen Sport-1-Chefreporter angekündigt, von daher bietest du mir das Ganze auch. Finde ich gut. Wir wollen Eberl jetzt trotzdem einmal ganz kurz hören zu diesem O-Ton, weil ich das ganz interessant finde, wie er auf deine Frage antwortet.
Jetzt steht Dortmund ja auch im Halbfinale. Ist der deutsche Fußball vielleicht besser als sein Ruf? Die Engländer sagen ja immer Bundesliga Farmers League.
Ja, das hat man heute gesehen. Und jetzt steht kein Engländer im Halbfinale. Stehen zwei Bundesligisten drin. Das ist großartig für die Bundesliga. Ein Ausrufezeichen, was wir gesetzt haben. Und ja, jetzt wollen wir aber auch beide, glaube ich, Dortmund, aber ich kann es von uns sprechen, jetzt wollen wir beide auch noch mehr.
Er sagt, man hat das ja heute gesehen, dass wir, das, also wer hier die Farmers League ist, so nach dem Motto, so hat das nicht gesagt, aber es spricht schon für sich, zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale und alle englischen Teams sind raus.
Ja, also das ist natürlich von Jahr zu Jahr, ist das immer, ein Quäntchen Glück gehört auch dazu, das sagen ja auch alle Beteiligten, aber es war schon ein Zeichen, dass der deutsche Fußball vielleicht besser ist als sein Ruf. Interessanterweise hat mich am Tag vor dem Spiel ein schwedischer Kollege kurz interviewt und da über den deutschen Fußball mit mir sinniert und wollte wissen, wie denn der deutsche Fußball dasteht. Es wird wieder besser. Es wird wieder besser.
Also zur Wahrheit gehört natürlich...
Wie lange war Dortmund nicht mehr im Halbfinale?
Das letzte Mal waren sie es 2013, wenn ich das richtig erinnere. Also in dem Jahr, wo es am Ende dann halt dieses Wembley-Finale gegen die Bayern gab.
Wer hätte das gedacht? War auch gestern der erste Satz von Herbert Heiner, als er in die Mixzone kam. Wer hätte das gedacht?
Ja.
Zwei Mannschaften im Halbfinale.
Und es hätte vor, wenn man auch uns beide so ehrlich fragt, wahrscheinlich vor 10 Tagen, also dass die Bayern da sang- und klanglos ausscheiden würden, das hätte auch keiner von uns beiden gesagt, überhaupt nicht. Dass es schon enge Spiele werden, das war, glaube ich, den meisten da draußen bewusst. Und trotzdem, am Ende mit einem Weiterkommen, hätte man nicht unbedingt gerechnet. Also wenn man sich auf der Pressetribüne oder im Stadion allgemein, hätte man sich wahrscheinlich nach diesem 1-0 von Saka umgehört. Im Bayern-Kosmos, na, wo du nach 7 Minuten dort 1-0 hinten liegst, gerade in Heidenheim 3-2 verloren hast, hätte ich gern mal die Hände gesehen, die da nach oben gegangen wären und gesagt haben, das drehen wir noch. Das ist also dementsprechend schon, finde ich, ein Statement. ich schaue auch persönlich gerne die Premier League und ich finde auch den Titelkampf da total spannend und natürlich gehört auch zu weit, Arsenal ist gerade die letzten ein, zwei Wochen nicht gut drauf und trotzdem dort den lange Zeit Tabellenersten jetzt am Ende verdient zu besiegen, knapp, aber verdient, schon ein Statement.
Auf jeden Fall und das kommt auch an in Europa.
Es soll auch ankommen, denn damit wollen wir das Ganze hier so ein bisschen in die Zukunft lenken, denn Real Madrid ist der Gegner im Halbfinale und ich sag mal, da, die hauen auch relativ häufig Statements raus und das gestern war auch ein Statement in Etihad, bei Manchester City weiterzukommen, auch wenn es in Anführungszeichen mal Elfmeterschießen war und City wahrscheinlich 95% Ballbesitz hatte. Das schaffen halt wirklich.
War zwischendrin mal 17-0 Ecken oder
ja,
sowas.
Aber es ist halt, es ist dieses Real Madrid, dass du aus irgendeinem Grund A nie ab, also nicht klein bekommst und aus einem anderen Grund auch nie vergessen darfst in so einem Spiel.
Die darfst du nie abschreiben.
Nein, nie.
Wenn du in der 90. 2-0 führst, dann kann immer noch was passieren.
Dann verlierst du vielleicht noch 3-2.
Ja.
Und musst dich fast noch dafür bedanken, dass du so lange überhaupt eine Hoffnung hattest. Also es ist ja unvorstellbar. Ich habe mir jetzt gestern, wie gesagt, das Bayern-Spiel angeschaut, danach noch ein paar von den Interviews und dann noch zur Verlängerung rübergeschaltet. Und Real war stehend K.O. Also da gab es Szenen, wo City, also die waren auch platt, aber rund um den Strafraum von Real rumgespielt hat und die sind nicht mal angelaufen. Also es stand einfach nur ein Luka Modric davor und hat gesagt, entweder schießt du mich jetzt an oder du schießt übers Tor vorbei. Ich hoffe, du machst hier nicht rein, aber ich werde dich jetzt nicht mehr attackieren. Und das ist ja schon, und trotzdem kommst du da am Ende hin, du verschießt sogar den ersten Elfmeter und machst dann mit einer Lässigkeit 4 Elfmeter in Folge, fast immer in die gleiche Ecke rein. Antonio Rüdiger mit dem Entscheidenden. Hui.
Mentalität.
Mentalität. Und jetzt ist ja
im Kopf wach bleiben.
Ja.
Und das, ich glaube, die Mentalität ist deswegen so krass bei Real, weil die das ja schon dutzendfach erlebt haben. Also die waren ja immer wieder auf Messerschneide, die waren ja schon kurz vorm Abgrund und haben es immer wieder geschafft. Und ich glaube, dann stehst du eben in Manchester im Stadion und denkst dir, boah, ich bin K.O., aber ich mache das jetzt mit dem Willen, ich mache das mit dem Kopf.
Ja, trotzdem. Jetzt gar nicht zu lange, schon kommen wir noch auf Real. Und in der nächsten Woche sozusagen sind ja noch 2 Wochen sozusagen bis zum Spiel. In München wird das Hinspiel sein, im Bernabeu dann das Rückspiel. Und trotzdem, es sind ja auch viele junge Spieler mittlerweile in der Mannschaft. Das ist ja gar nicht mehr wie früher, wo du alle irgendwie Anfang Mitte 30 hattest mit Ronaldo und Benzema und Kroos und alle auf ihrem Peak sozusagen. Sondern du hast mit einem Bellingham, auch wenn der schon so ein Riesenstar ist, der ist immer noch 20, 21 Jahre alt. Der stand davor offensichtlich auch noch nicht in einem Champions-League-Halbfinale oder in so einem Champions-League-Viertelfinale. Trotzdem geht er da dann hin zum Elfmeter und macht den rotzfrech rein.
Ja, Bellingham, das hat man ja schon in Dortmund gesehen, der ist ja, mental ist der 35. Also wie der spielt.
Als 35-Jähriger auf die Welt gekommen eigentlich.
Der ist mental als 35-Jähriger auf die Welt gekommen, richtig.
Lass es mich mal so fragen, Stand jetzt, wie sehr oder wie schwer schätzt du den Gegner Real Madrid ein? Die Hürde Real Madrid oder wie hoch siehst du die Chancen für die Bayern, dort weiterzukommen?
Also ich mache jetzt mal den Berufsskeptiker. Ich glaube eben aufgrund dieser Abgebrühtheit, dass Real Madrid schon Favorit ist. Allerdings, ich werde jetzt zum dritten Mal im Bernabeu sein und ich habe da schon 2 Spiele erlebt, wo Bayern ebenbürtig war. Da dachte man auch damals, Real Madrid ist eindeutiger Favorit. Von dem her, es ist wieder ein 50-50-Spiel.
Wie groß wiegt vielleicht der Nachteil, dieses Mal das Hinspiel in der eigenen Arena zu haben? Weil es ja schon jetzt auch gestern, du hast es ja angesprochen, unter anderem ein Faktor war, gute Ausgangssituation musst du dich trotzdem, also es hilft nichts, letztes Jahr hast du 3-0 in City verloren im Hinspiel, dann hilft dir auch relativ wenig, dass du das Rückspiel zu Hause hast und trotzdem so ein Rückspiel, Halbfinale, Rückspiel im Bernabeu. Vergnügungssteuerpflichtig ist was anderes.
Ja, hatten wir auch alles schon. Also Halbfinale 2012, klar, als Bastian Schweinsteiger da den Elfmeter reingemacht hat beim Elfmeterschießen. Vor-, Nachteil. Thomas Müller, ich muss ihn wieder zitieren, würde sagen, das sehen wir dann später, ob es ein Vor- oder Nachteil war. Also ich gehe davon aus, dass die Bayern auch in einem Hinspiel mal in der Arena zeigen können, dass es eine magische Nacht ist.
Besonders da, und da wollen wir jetzt den letzten O-Ton zu diesem Thema nochmal hören, Joshua Kimmich ja gestern unter anderem auch durchklingen lassen hat, dass diese Champions League so ein bisschen ja als Seelenheilung dient, was halt vielleicht die nationalen Wettbewerbe dieses Jahr im Seelenheil der Bayern kaputt gemacht haben. Die Champions League ist eigentlich das perfekte Pflaster, um alles wieder abzudecken. Wir hören uns das ganz kurz einmal an.
Heilt das Halbfinale so ein bisschen die Wunden aus der Bundesliga und aus dem Pokal? Bei dir wahrscheinlich nicht, bei deinem Ehrgeiz.
Ja, also es ist schon wichtig, dass wir heute weitergekommen sind. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, was los gewesen wäre, wenn wir rausgegangen wären. Dementsprechend gibt einem das schon doch ein positives Gefühl jetzt für die nächsten 2-3 Wochen. Ich glaube, in 2 Wochen geht es weiter, oder? Damit wieder neu gewürfelt, wieder neue Chancen für jeweils beide Spiele. Dementsprechend nehmen wir jetzt dieses positive Gefühl mit. Die Meisterschaft und den Pokal, den werden wir nicht mehr holen.
Er sagt, ich will mir nicht vorstellen, was hier los gewesen wäre, wenn wir rausgegangen wären, und trifft damit wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf.
Ja, weil dann wäre die Saison wirklich vorbei gewesen, dann hättest du in der Bundesliga so vor dich hingedümpelt, hättest noch Angst haben müssen, dass du nur Dritter wirst, wärst dann auch nicht mit Schwung zur Europameisterschaft gekommen, also das wäre schon wieder so ein mentales Loch geworden für die Bayern.
Da hätten wir beide auch 4 schwere Wochen vor uns im Podcast gehabt. Also da wären die Themenauswahl, so wie sie eigentlich mittlerweile immer pickepacke voll, wir machen eigentlich fast Überstunden sozusagen, da hätten wir uns schon Sachen unter den Fingern irgendwie hersorgen müssen.
Da habe ich beim FC Bayern keine Angst. Also dass beim FC Bayern die Themen ausgehen, die Meinung hast du exklusiv.
Ein Thema wäre ja zum Beispiel, was gestern angesprochen wäre, Thomas Müller hat gestern nicht seinen 150. Champions-League-Einsatz bekommen. Denkst du denn, Real Madrid ist mehr ein Müller-Spiel, als es Arsenal in beiden Spielen war?
Also, gegen Real Madrid sehe ich Thomas Müller dann doch wieder in der Startelf. Aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Mentalität. Wie oft habe ich heute das Wort Mentalität schon gesagt, aber es ist nun mal
so. Wir haben hier ein Phrasenschwein im Raum, also du kannst das gleich nochmal einzahlen. Das ist jetzt... Ist nicht schlimm.
Ich habe kein Geld dabei. Kann man mit Karte zahlen?
Das ist das erste Phrasenschwein der Welt, wo du auch mit Karte zahlen
kannst. Ja, also Thomas Müller und auch Manuel Neuer, das ist ja die gleiche Kategorie, wenn die auf den Platz gehen. Dann hast du schon mal eine breite Brust, da hast du schon mal ein ganz anderes Feeling. Ich meine, also der geht im Bernabeu aufs Feld und lässt sich davon gar nichts beeindrucken.
Klar. Und das Spiel ist natürlich auch ein anderes. Es ist natürlich... Anführungszeichen noch ein bisschen langsam, auch wenn Real natürlich auch fallschnelle Spieler vorne hat, aber besonders im Mittelfeld rum ist es halt auch mal statischer, also auch mehr taktisch geprägt. Jetzt nicht nur mit ganz vielen Wirblern um dich herum sozusagen, sondern halt vielleicht wirklich mehr auf Zweikämpfe, auf die entscheidenden Räume, ja, im entscheidenden Raum dann dort zu sein.
Du brauchst eine gute Ordnung, und für Ordnung kann Thomas Müller sorgen.
Für Ordnung, um die Überleitung wiederzufinden, soll natürlich auch bald der neue Cheftrainer bei den Bayern sorgen an der Seitenlinie ab der nächsten Saison. Aktuell ist es ja noch Thomas Tuchel. Und dementsprechend ist natürlich, ich habe es euch am Anfang schon angekündigt, auch das heute wieder Thema bei uns in unserer Rubrik.
Das Gerücht der Woche.
Wie Max Eberl jetzt gestern gesagt hat, die Frage, die aktuell ganz Fußball-Deutschland beschäftigt: Wer wird denn der neue Bayern-Trainer? Und jetzt ist ja, die Anzeichen verdichten sich immer mehr. Das haben wir jetzt ja auch schon mehrere Male hier besprochen, dass Julian Nagelsmann schon immer auf der Liste stand. Immer mehr Namen von der Liste wurden runtergestrichen. Dementsprechend ist er da jetzt nicht komplett alleine auf der Liste, aber er dürfte sich wahrscheinlich in der Pole-Position bewegen. Jetzt ist gestern auch immer, oder es kommt immer mehr Thematik, immer mehr Dramatik auch in das Ganze irgendwie rein.
Dynamik.
Dynamik ist genau das Wort, was ich gesucht habe. Wie ist aktuell der Stand, deinen Informationen nach?
Wollen wir vielleicht erst noch den Berater von Julian Nagelsmann hören?
Das wären ja unter anderem Informationen, die du hier...
Weil der hat ja nochmal für eine richtige Dynamik gesorgt.
Volker Struth, für alle, die es nicht wissen.
Volker Struth von Sports 360, der erfolgreichste Spielerberater Deutschlands, glaube ich, kann man so sagen.
Unter anderem Toni Kroos auch mit dabei, also dementsprechend.
Hat sich im Podcast von Sebastian Hellmann namens Spielmacher geäußert, eben auch zu Julian Nagelsmann, und hat da Verhandlungen mit den Bayern bestätigt. Wir hören mal rein.
Wann entscheidet sich das?
Zeitnah. In den nächsten, ich sag jetzt mal, 5, 6, 7 Tagen. Ohne, dass ich jetzt sagen möchte, wer die Interessenten sind. Und das so viel kann ich sagen, das ist nicht nur Bayern München. Das ist ja wohl normal, das ist mein Job. Ja, und das wäre auch, ich sag mal,
dir, den Medien, den Menschen gegenüber ein Stück weit verarsche, wenn man sagen würde, wir führen keine Gespräche. Natürlich führen wir jetzt Gespräche. Es ist ja auch angekündigt worden von Yunan selber, dass er im April wahrscheinlich eine Entscheidung über seine Zukunft treffen wird. So, und heute ist der 18. April.
Was rätst du, Yunan?
Du bist der Berater. Ja, das zu tun, was ihn am meisten inspiriert, wo er für sich glaubt, dass das jetzt zur richtigen Zeit der richtige Ort ist.
So, da ist jetzt ein Berater in die Offensive gegangen. Und jetzt ordnen wir das mal ein bisschen ein. Was steckt denn hinter dieser Nagelsmann-Offensive? Wir haben das ja schon besprochen. Julian Nagelsmann ist ein beneidenswerter Mensch, weil er sich seinen Job derzeit aussuchen kann. Und zwar zwischen den zwei höchsten Ämtern, die es im deutschen Fußball gibt. Trainer von Bayern München und Trainer von der deutschen Nationalmannschaft. Und Volker Struth, ich habe ihn gerade als den erfolgreichsten Berater, Agenten Deutschlands bezeichnet, hat da gezeigt, dass er vielleicht auch der Beste ist. Weil in einem Podcast, der von ihm produziert wird, sich rechtzeitig vor dem Champions League Viertelfinale so zu positionieren und so schon ein bisschen Druck auszuüben auf alle Beteiligten, auf den DFB und auf den FC Bayern, zeugt von großer Cleverness.
Ja.
Und die Situation gestern in der Mixzone war so, diese Aussagen aus dem Podcast wurden uns quasi zugespült. Und wer da, musst dir vorstellen, in der Mixzone, du weißt es selbst, da stehen ja dann 30, 40, 50 Journalistinnen und Journalisten. Und derjenige Journalist, der diese Aussagen nicht mitbekommen hat, kriegt es von seinem Kollegen gesteckt. Hast du schon gehört, was der Struth gesagt hat? So, und dann hast du gleich direkt 30 Sekunden später die Möglichkeit, Max Eberl drauf anzusprechen, Jan-Christian Dresen drauf anzusprechen und dann läuft die Maschine. Dann läuft die Maschine. Was ich damit sagen soll, will, man hat einfach, man muss Respekt haben vor dieser Cleverness und vor dieser von diesem Feeling für den richtigen Zeitpunkt von Volker Struth.
Lass uns doch direkt, denn ihr habt gestern, ihr wart auch so clever, in Anführungszeichen, die Chance zu nutzen, direkt Max Eberl darauf anzusprechen. Dieser Mann ist allerdings auch sehr clever. Dementsprechend hat er auf seine eigene Art und Weise darauf geantwortet. Wir haben hier auch so eine kleine O-Ton-Collage davon, weil es wurde gestern immer wieder mal versucht, da vielleicht doch nochmal hinterher zu haken. Das hat Max Eberl dazu gesagt.
Wenn der Volker das meint, wir haben mit vielen gesprochen. Deshalb nochmal, ich habe sehr, sehr viel dazu sagen dürfen können. Ich habe aber nie Namen kommentiert. Ich habe auch nie was ausgeschlossen. Ich habe gesagt, dass wir sehr, sehr viele Gespräche geführt haben und natürlich irgendwann dann unseren Trainer präsentieren wollen, wenn dann beide Seiten Ja sagen. Das ist wie bei der Ehe. Ich werde überhaupt nichts bestätigen. Ich bin keiner, der in der Öffentlichkeit irgendwelche Dinge raushaut, sondern ich mache es intern. Ich versuche, einen guten Job zu machen mit Christoph zusammen. Wir versuchen, einen richtigen Trainer zu finden. Wenn es dann zu verkünden gibt, dann werden wir es verkünden. Ich habe gesagt, im besten Fall im April. Wenn es länger dauert, dauert es länger. Das waren meine Worte, die ich im Interview gegeben habe und an denen lasse ich mich auch messen. Wir wollen es so schnell wie möglich machen, weil wir Planungssicherheit haben wollen. Aber wir werden jetzt nichts Überstürztes machen nach dem Motto, jetzt schnell was abschließen, sondern wir wollen das Bestmögliche für Bayern machen. Das machen wir gerade.
Also es ist ja mittlerweile jetzt wirklich ein absolut offenes Geheimnis, beziehungsweise nicht mal mehr ein Geheimnis, sondern es ist klar, die Bayern sprechen mit Nagelsmann, Nagelsmann spricht mit den Bayern. Okay, alles klar. Es ist genauso klar, Nagelsmann spricht mit dem DFB. Alles ist bekannt. Es ist bekannt, wir haben den 18. April, das hat ja auch genau Volker Struth auch im Podcast nochmal genau erwähnt, wir haben den 18. April. Ende April will Nagelsmann Sicherheit haben, Ende April will im besten Falle, auch wenn Max Eberl gestern das so ein bisschen noch verweichlicht hat, die Aussage, aber will im besten Fall auch die Bayern Sicherheit haben. Liegt ja eigentlich alles auf dem Tisch, also ist ja eigentlich, könnten ja eigentlich 12 Tage werden, in denen dann halt was entschieden wird.
Ja, also Volker Struth hat ja davon gesprochen, 5, 6, 7 Tage, also innerhalb einer Woche wird sich Julian Nagelsmann entscheiden, was er denn macht. Er hat ja auch vorher schon gesagt, er möchte dann schon dann im April mal Bescheid wissen, was er so beruflich macht. Wie gesagt, die Nagelsmann-Seite hat da jetzt schon ein bisschen Druck aufgebaut und nochmal überprüft, wie stehen denn die Dinge. Max Eberl hat das sehr gut wegmoderiert, hat sich da nicht locken lassen. Aber wenn man diese ganze Melange sieht, wenn wir mal unsere Antennen ausfahren und alle Aussagen zusammenkramen und all die Dinge, die wir zwischen den Zeilen lesen und all die Dinge, die man in Hintergrundgesprächen so mitbekommt, dann spricht derzeit sehr, sehr viel dafür, dass Julian Nagelsmann als Trainer zum FC Bayern München zurückkehren wird.
Dementsprechend gehst du davon aus, wenn wir jetzt heute Donnerstag den 18. haben, 5 bis 6, 7 Tage, dass wenn wir in einer Woche wieder aufnehmen, Julian Nagelsmann Trainer des FC Bayern ist. Also nach der Logik jetzt, die, also.
Ja, wenn ich jetzt wetten müsste, ja. Aber wenn wir jetzt mal zurückblicken, wir haben, Julian Nagelsmann sagt bei der Vorstellung des EM-Kaders, er möchte dann im April mal Klarheit haben. Die Bayern sagen in Form von oder in Person von Max Eberl, im April möchte ich bestenfalls einen Trainer präsentieren. Xabi Alonso bricht weg als Option. Dann hast du
Rangnick brechen weg, also alle möglichen Weiteren.
Dann hast du Julian Nagelsmann, der auf dieser Fan-Pressekonferenz während der Länderspielreise sagt, er möchte seine Kinder aufwachsen sehen.
Ja.
Also dann fällt schon mal das Ausland weg.
Ja.
Also es spitzt sich immer mehr alles zu. Und wenn wir jetzt professionelle Spurenleser sind, dann muss man zu der Erkenntnis kommen, dass derzeit, ich sage nicht, dass es wird hundertprozentig, sondern dass sehr, sehr viel dafür spricht, dass die Bayern das hinkriegen, Julian Nagelsmann zurückzuholen. Und meine feste Überzeugung ist, Julian Nagelsmann wird sich dann in seinen Vertrag schon ein paar Kleinigkeiten reinschreiben lassen, dass ihm, so wie es in seiner ersten Amtszeit lief, nicht mehr passieren wird.
Und passender, wenn wir das Bild komplett ausmalen wollen, äußert sich diese Tage bei den Kollegen der Bild sogar auch noch Oliver Kahn, der sich sehr, sehr lange nicht öffentlich geäußert hat und der damals mitverantwortlich war für die Entlassung von Julian Nagelsmann und sagt zwar, dass er inhaltlich weiterhin von dieser Entscheidung überzeugt ist, sie allerdings bis heute die Art und Weise bereut und ihn die verfolgt und er die ganz gerne anders gemacht hätte. Also das macht das Bild ja auch noch komplett, dass sogar noch der damalige Chef, der heutzutage nicht mehr da ist, ein Jahr später sagt, hey, das haben wir falsch gemacht.
Und obendrauf haben wir jetzt noch Uli Hoeneß vergessen, der ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal Interviews gegeben hat und das immer wieder als Fehler bezeichnet hat oder nicht als Bayern-like bezeichnet hat, dass man Julian Nagelsmann entlassen hat. Also rein rückblickend muss man natürlich sagen, wenn die Bayern wirklich Julian Nagelsmann zurückholen sollten, dann war das, also so auf dem Papier sieht es dann natürlich nicht so toll aus, wenn du für eine Weltrekordsumme einen Trainer holst, den gut bezahlst, dann beurlaubst, gut weiterbezahlen musst, ablösefrei an den DFB gibst und dann wieder zurückholst.
Ja.
Aber aus rein sportlicher Sicht macht es Sinn und die Mission von Julian Nagelsmann beim FC Bayern ist meines Erachtens noch nicht beendet.
Das haben wir schon häufiger hier so gesagt, beziehungsweise so festgehalten. Ich sehe es ganz genauso. Ich sehe halt trotzdem auch den Aspekt, den du eben gerade schon umrissen hast, mit, dass du dir eigentlich, ja, also dir so viele eigene Fehler mit eingestehst. Wie gesagt, diese handelnden Personen sind nicht mehr da. Dementsprechend kannst du sie dir eingestehen, ohne jetzt unglaublich dein Gesicht zu verlieren, weil halt jetzt andere Menschen dafür verantwortlich sind. Es macht halt das Bild komplett, ne, dass man einen Nagelsmann verliert oder einen Nagelsmann damals feuert, weil man unbedingt Thomas Tuchel haben möchte und dann unbedingt Julian Nagelsmann zurückholt, wo man Thomas Tuchel nicht mehr haben will. Aber vielleicht passt das auch einfach zu dieser ganzen Saga und vielleicht ist das halt wirklich der Abschluss des Ganzen, zu sagen, hey, das ist einer der größten Fehlentscheidungen vielleicht in der Geschichte des FC Bayern, in den letzten Jahren zumindest, die wird damit einfach endgültig
wird wieder geheilt.
Ja, genau, wird geheilt.
Ja, sehe ich auch so. Also um nochmal ein paar Indizien zu liefern.
Bitte.
Warum
Julian, du bist mein Lieblingsspuren lesen.
Ich habe ihn ja in München erlebt. Ihm hat es schon auch Spaß gemacht, Trainer vom FC Bayern München zu sein.
Natürlich, das glaube ich auch.
Und so ist er auch bei den Pressekonferenzen aufgetreten und bei den Interviews. Und was damals richtig unfair war, das habe ich damals auch so geschrieben, er hat sich immer wieder politisch äußern müssen, also vereinspolitisch. Da geht die Jahreshauptversammlung wegen des Themas Katar in die Binsen. Kahn äußert sich nicht. Julian Nagelsmann steht dann am Mikrofon und äußert sich zu den Befindlichkeiten der Fans, der kritischen Fans. Das Thema Corona hatten wir. Da hat sich ja Julian Nagelsmann auch immer wieder äußern müssen und so weiter. Also das waren schon viele kalte Wasser, in die er da geworfen wurde. Und ich glaube, eine zweite Amtszeit, da würde er vieles wieder richtig machen und vieles noch besser.
also um zum letzten Punkt da nochmal irgendwie kurz was drauf zu antworten. Ich glaube zwar, dass das so ein bisschen auch das Schicksal seines Lebens ist, dass er sich immer auch zu solchen Themen äußern werden muss, ne? Weil er halt, beim DFB ist es ja nicht anders, also auch da muss er sich ganz häufig zu Themen außerhalb des Platzes, weil er es A, teilweise auch gerne macht und weil er es oder beziehungsweise auch zu häufig zu gerne gemacht hat, dass er immer wieder trotzdem darauf angesprochen wird und weil er natürlich ein Mensch ist, der weiß, wie man spricht, wie man artikuliert, wie man auftritt, wie man auch selbstbewusst auftritt, wie man eine Meinung selbstbewusst dem Volk sozusagen in dem Sinne oder der Fangemeinschaft präsentiert. Und trotzdem sehe ich es ähnlich wie du, hat er jetzt mit Max Eberl jemanden an der Seite, spüren wir beide ja auch gerade, der sich eigentlich nach fast jedem Spiel stellt und nach fast jedem Spiel sehr, sehr schlaue Dinge sagt. Also zu dem Zeitpunkt schlaue Dinge, der in Heidenheim draufklopft, der dann gestern, wie hat er das genannt, siegestrunken war sozusagen und das dann auch genauso präsentiert hat, genauso nichts hören wollte von Meisterschaft und Pokal, sondern gesagt, hey Leute, gestern ist Halbfinaleinzug und das steht jetzt auch einfach mal so.
Ja, Max Eberl sagt kluge Dinge und unterlässt es nicht, kluge Dinge zu sagen.
Dann gucken wir, ob wir
jetzt alle, sind wir wieder an diesem Punkt, wo ich Max Eberl loben muss.
Ja, das,
ich glaube, dritte ich, oder vierte
ich Folge. Ich weiß nicht, was das mit euch beiden ist. Also das, vielleicht muss ich als Spurenleser da mal irgendwie hinterhergehen, was da für eine Connection mit euch beiden herrscht. Aber mal gucken, ob wir beim allerletzten Thema für heute kluge Dinge oder unkluge Dinge sagen. Es gibt ja noch, so fair müssen wir sein, auch wenn wir in Bayern-Podcast sind, wenn die Bayern schon selbst dem neuen deutschen Meister gratulieren, dann habe ich das Gefühl, ist es Anstand, dass wir beide das auch machen. Würdest du gerne vorweggehen?
Ja, herzlichen Glückwunsch nach Leverkusen. Also
das kam von ganz weit innen.
Ja, das ist ja, jetzt, das ist ja auch schon wieder rum ums Eck, sage ich jetzt mal. Nee, also mich hat es echt gefreut für Xabi Alonso, auch für Flo Wirtz und all die anderen. Grimaldo ist ja einer meiner Lieblingsspieler. Also das hat echt Spaß gemacht, in dieser Saison Bayer Leverkusen zuzusehen. Richtig verdient deutscher Meister geworden. Und zwar nicht, was wir ja immer die letzten Jahre zu hören bekommen haben. Wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Mhm. Sondern aus eigener Kraft, aus eigener Power heraus, sich den Meistertitel zu schnappen. In so einer beeindruckenden Art und Weise. Da kann mir auch keiner erzählen, alles Glück und der Bayer-Konzern im Hintergrund und so weiter. Wolfsburg hat den VW-Konzern im Hintergrund und kriegt es gar nicht gebacken.
Ja.
Also du musst mit den Mitteln, die du hast, schon auch gute Dinge anstellen. Also Geld allein reicht da nicht. Frag nach beim HSV, der schon ein paar Finanzspritzen bekommen hat, oder auch Schalke 04, die mal finanziell besser dastanden als jetzt. Du musst halt dann die richtigen Leute die richtigen Dinge tun lassen und das ist in Leverkusen passiert.
Ich habe mir zu dem ganzen Thema jetzt eigentlich nur noch eine Frage aufgeschrieben, die ich so ein bisschen interessant fand. Im Anschluss an die Meisterfeier, na klar, auch dort viele Menschen sehr siegestrunken, total in Ordnung, wurden ja trotzdem schon ein paar forsche Töne in Richtung München ausgespuckt. Robert Andrich zum Beispiel, erinnere ich mich da, hat gesagt, jetzt kann sich die Republik auch mal über so einen richtigen deutschen Meister in Anführungszeichen freuen. Hast du das Gefühl, dieses Duell Leverkusen gegen Bayern werden wir die nächsten Jahre so sehen? Oder wenn es um den Kampf, um den Titel geht?
In der kommenden Saison auf alle Fälle. Weil Leverkusen zusammenbleibt, weil Xabi Alonso bleibt, weil die sich verstärken werden, weil die einen guten Ruf jetzt haben in Europa und ja auch international jetzt in der Europa League oder auch im Pokal alle Chancen haben. Also all eyes on Leverkusen.
Holen die, und damit auch die letzte Frage zu einem anderen Verein, bevor wir dann auf die Bayern nochmal schauen wollen, holen sie das Triple dies Jahr?
Ja.
Das war schnell und zügig, dementsprechend will ich da gar nicht nachhaken. Ich hätte es allerdings auch nicht so beantwortet. Also ich glaube, West Ham, wenn du die Hürde jetzt nimmst, 4-5 Tage, nachdem du zum ersten Mal deutscher Meister wirst und alle, die da auf dem Platz standen, zum ersten Mal deutscher Meister wirst, auswärts nach West Ham zu fliegen und dort so solide ein Spiel abzuliefern, dass du zumindest das 2-0 aus dem Hinspiel über die Bühne bringst, selbst wenn du verlieren solltest, dann wirst du es. Ja. Ich glaube, das ist so das Letzte, das ist das Pokalfinale, müssen wir nicht drüber reden. Und ich glaube, danach, wer auch immer da noch kommt, Liverpool scheint ja auch anscheinend vielleicht auszuscheiden. Dementsprechend da traue ich Bayer alles zu. Aber dieses eine im Kopf zu sagen, Montag lag ich noch mit einem richtig dicken Schädel im Bett und Donnerstag spiele ich Europa League auf dem höchstmöglichen Niveau in London und schaffe das, dann schaffst du es auch. Gut, da, du nickst schon, dementsprechend machen wir das Thema zu und beenden diese Folge mit natürlich unserer Vorschau auf Union Berlin. Da reisen die Bayern nämlich hin am Samstag. Ich habe mir aufgeschrieben, dünner Kader, anstrengendes Spiel gegen Arsenal in den Knochen, unbequemer Gegner und unbequemes Stadion. Was erwartest du für ein Spiel der Bayern?
Boah, ganz, ganz schwierig. Also, ich glaube, viele Bayern-Fans würden ein Unentschieden in Berlin hinnehmen, weil jetzt die Stimmung ja sich deutlich gedreht hat im Vergleich zu der Situation nach dem Heidenheim-Spiel. Aber du musst natürlich schon schauen, dass du im Flow bleibst. Du musst schon schauen, dass du dir nicht wieder so eine Delle abholst. Die macht dich zwar nicht kaputt, aber die Bayern sollten schon, also mit 90% würde ich jetzt in Berlin nicht antreten. Sollten schon 95 sein.
Wäre es dir, als der jetzt den FC Bayern tagtäglich verfolgt, eigentlich, oder wie wichtig schätzt du das ein, dass man am Ende Zweiter wird? Also wie gesagt, dass jetzt am Ende an diesem riesen Vorsprung von Leverkusen, der kann noch ein paar Punkte schmilzen, der kann sogar noch ein paar Punkte anwachsen. Also am Ende sind die Meister. Das ist jetzt eigentlich meiner Meinung nach jetzt nicht mehr so entscheidend. Du hast aber mit dem VfB Stuttgart natürlich jemanden, der dir sehr im Nacken sitzt, gegen den du übrigens auch noch direkt spielst, musst noch nach Stuttgart am vorletzten Spieltag. Ist es schon wichtig für dieses Statement, auch dem Stuttgartern gegenüber zu sagen, hey Leute, okay, Leverkusen hat es dieses Jahr geschafft durch eine super Saison, aber hier kommt sonst kein anderer mehr an uns vorbei.
Ja, glaube ich schon. Also fürs Selbstverständnis. Es gibt ja auch immer diese Fieberkurven, wo man sieht, welche Platzierung hat sich die Mannschaft in den letzten Jahren geholt. Da ist natürlich bei den Bayern jetzt eine gerade Linie und so der Zacken, der nach unten geht, sollte nicht so groß sein. Rein fürs Selbstverständnis. Klar ist es letzten Endes dann egal, aber irgendwie sieht dann doch besser aus.
Es sieht dann doch besser aus. Das ist ein schönes Schlusswort für heute. Damit wollen wir das Ganze hier beenden. Der FC Bayern steht im Halbfinale der UEFA Champions League. Ich glaube, das kann man nicht häufig genug betonen nach den letzten Jahren und auch nach dieser Saison und, wie ich finde, nach der Art und Weise gestern.
Tatsächlich richtig und wir hoffen natürlich auf ein deutsches Finale.
Wir hoffen auf ein deutsches Finale. Und was ich natürlich schön finde, du bekommst deine Reise nach Madrid. Ich meine, du hast jetzt schon so häufig hier betont, dass du gerne mal dahin möchtest, wo auch mal die Sonne scheint. Wir waren jetzt in London, also war zwar wunderschön, die Sonne hat da aber nicht geschienen.
Eine Anekdote.
Bitte.
Der Busfahrer des FC Bayern, der Michi, geht gestern in der Mixzone an uns vorbei und sagt, Gott sei Dank nicht auf die Insel. Und ich dachte mir innerlich, ja genau.
Ja, du, ich sehe es vollkommen richtig. Ich habe mir zwar jetzt extra umsonst so einen Adapter gekauft, dass man in England sozusagen auch mal Strom abzapfen kann, aber du, den habe ich dann halt für die Zukunft. Beziehungsweise, es könnte ja nochmal nach England gehen danach.
Ja, kann man immer brauchen. So ein Reisestecker. Hilft. Sowas wirft man nicht weg.
Sehr gut. Ich hoffe, ihr werft uns zu Hause dann draußen nicht weg, sondern bleibt uns treu. Euch hat auch diese Woche, diese Folge wieder gefallen. Abonniert uns, liked, kommentiert, all das Ganze. Da draußen, ihr kennt das Spiel. Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche, auf die nächste Folge, denn da könnte ja anscheinend vielleicht was Großes präsentiert werden. Wir warten es ab.
Bis dahin.
Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.